Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, wir werden gleich noch ein bisschen mehr, aber erstmal schön, dass Sie beide da sind. Liebe Gäste, schön, dass Sie da sind, die drei, die hier vor uns sitzen und auch der Gast, den wir im digitalen Raum haben. Ich werde Sie gleich noch einzeln begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute die 6. Sitzung der Kinderkommission haben. Und auch diese Tagesordnung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Die Sitzung heute ist öffentlich. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, die Sitzung per Video zu verfolgen. Wir haben heute von der Fraktion Die Linke einen Mitgliederwechsel. Genau, Frau Nicole Gohlke ist da. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und wir beginnen heute mit dem Top 1, nämlich unserem Fachgespräch zum Thema Sharenting und Kinderinfluencer, Kommerzialisierung von Kindheit. Das ist der zweite Teil. Wir haben uns ja schon in der letzten Sitzungswoche damit befasst. Dann kommt Top 2, Red Hand Day. Top 3, Öffentlichkeit unserer nächsten Sitzung. Top 4, Pressemitteilung zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November. Top 5, kurze Nachlese zum begehbaren Plakat. Und Top 6 ist Verschiedenes. Weil wir aber heute so spät tagen und erst nochmal vielen herzlichen Dank an der Stelle, dass Sie das alle mitgemacht haben. Auch vielen Dank, dass Sie so spontan waren, das zu verschieben. Aber weil das heute so spät ist, schlage ich vor, dass wir und wir auch alle noch weitermachen müssen, dass wir die Tops 2 bis 4 im Umlaufbeschluss fassen. Ja, erhebt sich dagegen Widerspruch? Sehe ich nicht. Und trotzdem werden wir mal über unsere gestrige Aktion noch mal Bilanz ziehen. Das können wir heute machen. Aber ansonsten machen wir das andere im Umlaufbeschluss. Das Ganze ist auch schon vorbereitet. Sie werden also drei getrennte E-Mails bekommen und können sich dann entsprechend zu den Punkten äußern. Gibt es noch Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich auch nicht. Dann verfahren wir so. Und dann kommen wir schon zu Top 1, das öffentliche Fachgespräch zum Thema Sharenting und Kinderinfluencer. Warum wir das heute verschieben mussten, ist übrigens auch etwas, was ich hier schon durchaus auch noch mal sagen will. Ich hatte gerade die Gelegenheit, vor dem Kanzler und der Familienministerin zu Themen des Umgangs mit sozialen Netzwerken zu reden. Und zufälligerweise ist auch das Thema Sharenting dort angesprochen worden. Also Frau Pohle hat das ja in einem Video jetzt gesagt, nach jahrelangem Kampf scheint das Thema jetzt wirklich bis in die höchsten Staatsebenen angekommen zu sein. Schon mal dafür vielen herzlichen Dank, weil das ist vor allen Dingen der Verdienst der Menschen, die auch heute vor uns sitzen. So, ich weise darauf hin, dass diese Sitzung aufgezeichnet wird und voraussichtlich ab morgen wird sie in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Es wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll erstellen zu können. Dieses wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Und über die nicht öffentliche Sitzung wird dann ein Beschlussprotokoll erstellt. So, dann kommen wir zu unserem Fachgespräch. Ich begrüße Frau Sarah Flieder. Sie ist Aktivistin für Kinderrechte und Social Media Expertin. Hallo. Ich begrüße Annemarie Lehmkämper. Sie ist Petentin einer Petition beim Deutschen Bundestag zum Thema Missachtung von Kinderrechten. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße erneut Frau Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk. Sie waren ja schon das letzte Mal hier. Schön, dass Sie wieder da sind. Digital zugeschaltet ist uns heute Herr Martin Ostwinkel. Er ist Referent bei Blackstone 432 und Kriminaloberkommissar bei der Kriminalpolizei in München. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir sehen Sie alle. Wie immer geben wir Ihnen zunächst, also jeder, ich muss den Running Gag fortsetzen, ich war ja Schulleiter, deswegen wird bei mir dann immer jeder zu spät kommen und begrüßt. Hallo Frau Slavik, schön, dass Sie da sind. Den habe ich mal eingeführt. Also schön, dass Sie alle da sind und wir machen das wieder so, dass jeder von Ihnen 10 Minuten Zeit hat für ein Eingangsstatement und dann fragen wir einfach hier in lockerer Runde und Sie haben die Möglichkeit, auf alle Fragen ausführlich zu antworten. Genau, wir nehmen uns so ungefähr eine Stunde für dieses Fachgespräch Zeit. Frau Flieder, Sie stehen bei mir als Erste, also wir freuen uns auf Ihre Ausführung. Bitte schön.
Jetzt müsste es gehen. Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich würde mich gerne einmal ganz kurz noch vorstellen. Ich bin Sarah Flieder. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, Aktivistin für Kinderrechte und Soziologin. Und ich habe lange bei einem Kinderhilfswerk gearbeitet und war dort Social Media Expertin, kam dadurch auch mit dem Thema Influencing in Kontakt und auch natürlich auch mit dem Thema Kinderrechte. Genau, und ich habe vor 3 Jahren auch eine Petition gestartet, die ich über WEACT, die Petitionsplattform von Hempeck, gestartet habe. Die war auch sehr erfolgreich tatsächlich. Die hatte über 50.000 Unterschriften und ich war damit auch schon im Familienministerium. So richtig ging es danach aber nicht so politisch weiter, haben wir gemerkt. Und deswegen kamen wir mit Campact und auch dem Deutschen Kinderhilfswerk zusammen auf die Idee, ein Rechtsgutachten anfertigen zu lassen, um sozusagen einmal aufzuzeigen, was bedeutet das überhaupt, was Family Influencer machen. Also in welchen Punkten könnte das vielleicht ein Problem sein? Und dieses Gutachten, das ja auch letzte Woche schon in der Sitzung war, hat auch gezeigt, dass das, was Family Influencer machen, in vielen Fällen Kindeswohlgefährdung ist. So ziemlich zeitgleich kam tatsächlich auch ein Report von Terre des Hommes raus, der gezeigt hat, dass Family Influencer auch Kinderarbeit betreiben. Und das zusammen hat natürlich jetzt auch noch mal viel so in Bewegung gebracht. Was mich so tatsächlich bewegt hat, ich bin halt seit 3 Jahren an diesem Thema dran. Ich bin seit etwas über 7 Jahren auch selber Mutter, bin tatsächlich auch selber einigen Accounts gefolgt. Und war einfach tatsächlich sehr erschrocken darüber, dass man so Kinder von vorne bis hinten kennt und den ganzen Alltag nachvollziehen kann. Was unser Gutachten gezeigt hat, das ist natürlich schon in Einzelfällen so, dass man zum Beispiel anhand von einigen kleinen Fällen, also einzelnen Bildern schon sehen kann, dass es Kindeswohlgefährdung ist, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, das da im Schlafanzug fotografiert wird und dann vor 100.000 Followern gezeigt wird. Aber was ich fast noch schlimmer finde, und das merkt man tatsächlich erst, wenn man den Leuten so lange folgt, ist, dass man ja, dass es so eine Art Truman-Show wirklich ist. Also die Kinder wissen davon teilweise ja gar nichts, wenn sie so klein sind. Und es wird halt schon angefangen, wenn sie teilweise noch gar nicht geboren sind. Dann werden schon Ultraschallbilder gepostet, dann wird die Geburt vermarktet. Ich habe auch schon Kinder gesehen, die quasi gerade aus dem Bauch der Mutter gezogen wurden und damit in der Bildzeitung und im Internet gelandet sind. Man weiß einfach alles über diese Kinder. Also es geht ja los von, wie sie sich morgens fertig machen, wie sie im Bad mit der Mama vielleicht kuscheln, heimlich gefilmt werden, wie sie schlafen, wie ihre Kinderzimmer aussehen, welche Freunde sie haben, welche Krankheiten sie haben, welche Probleme sie haben, wenn sie vielleicht irgendwie gerade einen Wutanfall haben und auf dem Boden liegen und weinen und eben in diesen intimsten Momenten fotografiert werden und gefilmt werden, ohne dass sie das vielleicht wissen oder möchten. Genau, also was ich halt tatsächlich schwierig finde, sind auch so Einzelfälle, die mich manchmal, Sie merken schon, ich bin richtig bewegt, weil mich das teilweise wirklich fassungslos macht. Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht. Ich wollte jetzt auch keine Bilder mitbringen oder keine Videos, damit man das jetzt nicht nochmal hier sehen muss. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, wie Kinder total sexualisiert werden, wie 2-jährige Kinder da sitzen, breitbeinig und lutschen an der Gurke oder an so einem Eis und darunter einfach Kommentare sind, die relativ offensichtlich von Pädophilen sind, die Bilder auch abgespeichert werden. Dann habe ich gesehen, wie ein Influencer-Kind sich übergeben musste und halt noch voll war damit. Und die Mutter hat einfach das Video hochgeladen, teilweise noch drüber gelacht und im nächsten Slide Werbung gemacht für einen Nassstaubsauger, mit dem man das wieder wegmachen kann. Dann habe ich zum Beispiel, ist auch ein so ein Beispiel, eine Influencerin, die aus Schönberg kommt, wegen der ich tatsächlich die Kampagne damals gestartet habe, weil mich das so sauer gemacht hat, also nicht nur wegen ihr, aber auch wegen ihr, wo das älteste Kind einfach 16 ist, wo man seit 16 Jahren mittlerweile 4 Kinder live verfolgen kann. Und zwar in allen Situationen. Ich weiß über die Sexualität der Kinder Bescheid. Ich weiß Bescheid darüber, welches Kind Autismus hat, welches Kind gerade nicht zur Kita gehen will, weil es sich da nicht eingewöhnen lassen will. Man kriegt da wirklich alles mit. Und ich weiß auch, dass diese Influencerin weiß, dass das Kindeswohlgefährdung ist. Ich bin ganz viel im Austausch mit verschiedenen Influencern. Ich werde sofort geblockt. Mir wird sofort mit dem Anwalt gedroht, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer. Ich finde das tatsächlich sehr erschütternd, weil ich so merke, es bringt überhaupt nichts, mit diesen Influencern zu diskutieren, weil die überhaupt nicht einsichtig sind. Und das Gleiche gilt für Firmen. Mal kurz gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Das Gleiche gilt für Firmen, weil ich auch von Firmen weiß, die man angeschrieben hat oder die zum Beispiel Follower von mir anschreiben, die immer wieder antworten mit den gleichen Textbausteinen, ja, wir achten auf Kinderrechte und die Ausarbeitung der Werbung ist aber den Influencern selber überlassen. Und das interessiert die einfach gar nicht. Da kann man auch noch so sehr mit unserem Rechtsgutachten kommen, wenn es da keine rechtlichen Konsequenzen gibt und das nicht wirklich einfach verboten wird, dann, glaube ich, wird da wenig passieren. Ich hatte zum Beispiel auch ein Beispiel von einer Firma, die Regenbekleidung herstellt. Und das erwähne ich öfter, weil das eigentlich zeigt, dass kein Kinderfoto einfach richtig unschuldig sein kann im Internet. Das war eine Influencerin, die hatte mich angeschrieben und hat gesagt, ja, die Firma möchte Werbung machen für Regenbekleidung. Und sie hat aber gesagt, sie möchte ihr Kind nicht zeigen. Und hat sich der Geschäftsführer gemeldet und gesagt, ja, es wäre aber schon gut, weil dann ist ja nichts Anstößiges, war sein Zitat. Und das fand sie so komisch, dass sie mal nachgeguckt hat, wer denn dieser Firma folgt. Und das waren halt so 95% Männer, die so einen Latex-Fetisch hatten, was sie auch offensichtlich im Profil hatten, das war ganz klar, anhand der Namen und auch anhand der Bilder, die diese Männer gepostet haben. Und das hat mich dann schon erschüttert, weil man ja im ersten Moment auch nicht denkt, naja gut, was soll an so einem Kind in Regenbekleidung irgendwie schlimm sein? Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ein Drittel der Bilder, die im Darknet landen, von Social Media kommt. Und das ist ja nur, in Anführungsstrichen, das Schlimmste, was passieren kann. Das ist ja noch nicht mal dieses, wie geht es den Kindern damit, da live verfolgt zu werden. Die Kinder haben ja teilweise auch so eine Identität, die denen übergestülpt wird von den Influencern. Die zeigen natürlich ja nur Ausschnitte, aber ja die Ausschnitte, die die Eltern zeigen wollen. Und dann hat man auf einmal die queere Lotte, die irgendwie gerne puzzelt und dann irgendwie noch mit 16 Jahren Laterne laufen geht. Und wenn ich mir so vorstelle, wie das für mich gewesen wäre, wenn das meine Mutter damals über mich gepostet hätte oder nur auf im Dorf erzählt hätte, ich wäre, glaube ich, gar nicht mehr auf die Straße gegangen. Und ich habe mich tatsächlich auch mit Kindern unterhalten. Jetzt vor anderthalb Wochen hatte ich einen Dreh mit dem Kinderkanal. Da haben wir in der Schule gedreht und die haben die Kinder mal, oder wir haben dann zusammen die Kinder mal gefragt, was die von Sharing halten. Also wie sie es finden, wenn die Kinderbilder online sind. Also noch nicht mal tatsächlich auf Social Media. Das hat schon gereicht, dass die auf WhatsApp sind. Und die Kinder haben mir wirklich alle ausnahmslos gesagt, sie finden das nicht in Ordnung, wenn das ungefragt passiert. Das waren Grundschulkinder, ab 10 Jahre. Wenn das passiert, ohne dass sie gefragt werden, was auch alle gesagt haben auf die Frage hin, ja, welche Bilder würdet ihr denn richtig schlimm finden, war immer, ja, auf gar keinen Fall, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Schlafanzug bin, wenn ich irgendwie morgens aufgestanden bin. Und die haben mir auch gesagt, dass sie das total als Vertrauensverlust von den Eltern empfinden würden. Und mir haben mir auch gesagt, dass es tatsächlich, dass sie oft auch diskutieren müssen mit ihren Eltern, dass die Bilder offline genommen werden. Das ist natürlich jetzt kein kommerzieller Bereich, darum geht es mir auch nicht. Aber das sollte noch mal so ein bisschen deutlich machen, wie auch die Perspektive der Kinder auf dieses Thema so ist. Genau, das erstmal von mir.
Vielen, vielen Dank für dieses eindringliche Statement und auch, das erlaube ich mir, vielen Dank für Ihre jahrelange Arbeit. Ja, also Sie haben wirklich viel in den Schutz unserer Kinder investiert und dafür gebührt Ihnen unser aller Dank. Und genauso auch Frau Nehmkämper, der ich jetzt das Wort gebe. Bitte schön.
Ja, auch von mir erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Auch nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Annemarie Lehmkämper. Ich arbeite hauptberuflich, ganz langweilig in der Buchhaltung. Bin Mutter eines wunderbaren Kindes und nebenberuflich auch auf Social Media aktiv. Dort setze ich mich für die Aufklärung zum Umgang mit Kindern im Internet ein. In meiner Arbeit geht es vor allem um die Botschaft, dass Kinder nicht im Internet gepostet werden sollten, zumindest nicht ungefragt und ungeschützt. Diese Aufklärung stößt auf viel Zustimmung, aber auch Kritik und Ignoranz, ganz besonders, insbesondere von genau den Personen, die ihre Kinder im ganz großen Stil vermarkten. Einige Beispiele hat Sarah Flieder ja gerade sehr gut benannt und die alle kann ich auch genauso bestätigen. Also es sieht nicht anders in meinem Postfach aus, es ist wirklich nicht zu glauben. Das hat mich vor die Frage gestellt, welche weiteren Schritte kann ich gehen, um Kinder digital besser zu schützen? Denn meine Erfahrungen auf Social Media haben gezeigt, manchmal muss man Kinder auch vor den Entscheidungen der eigenen Eltern schützen. Und in Bezug auf zum Beispiel die UN-Kinderrechtskonvention ist es natürlich zunächst Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu schützen und die Rechte der Kinder zu respektieren. Danach aber auch die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik. Aus diesem Grund habe ich im Jahr 2024 eine Petition beim Bundestag eingereicht. Darin fordere ich, dass die Gesetze zum Posten von Kindern im Netz überarbeitet und besser reguliert werden. Diese Petition hat über 50.000 Unterschriften erhalten und ich durfte sie zusammen mit Herrn Glaser, auch vom Deutschen Kinderhilfswerk, im September diesen Jahres in einer Anhörung vorstellen. Dadurch entstand dann auch der Kontakt zu Ihnen, Herr Hose. Ich bin sehr dankbar, heute wieder über dieses Thema sprechen zu dürfen. Durch meine Aktivität auf Social Media bin ich nämlich täglich dort, wo die Problematik sichtbar wird. Ich sehe, was von Kindern gepostet wird und wie sehr ihre Rechte dort verletzt werden. Was ich da teilweise beobachten muss, möchte man sich im Traum nicht vorstellen. Und genau deshalb mein dringender Appell an die Bundesregierung und an unsere Gesellschaft insgesamt. Kinder müssen im Internet, insbesondere auf Social Media, endlich besser geschützt werden. Kinderrechte enden nicht an der Bildschirmkante. Wenn wir sie wirklich schützen wollen, müssen wir ihre Würde auch online bewahren. Tag für Tag, Klick für Klick. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Und Frau Pohle, bitte.
Ja, vielen Dank auch nochmal von mir für die erneute Einladung heute zum zweiten Teil des Fachgesprächs. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass sich die Kinderkommission so intensiv mit dem Thema befasst. Ich denke, letzte Woche ist bereits deutlich geworden, was auf Social Media auf den ersten Blick aussieht wie ein harmloser Einblick in den Familienalltag, ist längst ein professionelles Geschäftsfeld, und zwar eines, was ganze Familien ernähren kann. Deutlich ist auch geworden, dass wir nicht über Einzelfälle sprechen, sondern dass Inhalte mit Kindern wirklich zu den beliebtesten Formaten auch auf Social Media zählen. Ich habe es gestern erst auf Instagram gesehen, eine Mutter, 2,3 Millionen Follower, die ihre Abendroutine mit den Kindern im Bad nach dem Duschen und im Bett zeigt und dabei mal so ganz nebenbei ein Beauty-Produkt bewirbt. 55.000 Likes und über 200 Kommentare unter diesem Post. Hinter solchen Szenen stecken Redaktionspläne, Drehwiederholungen und in der Regel auch Werbeverträge. Es geht darum, natürlich Reichweite zu erzeugen und Geld zu verdienen. Was wir nicht sehen, ist der enorme zeitliche Aufwand, der dahinter steckt. Das sind Regieanweisungen, wiederholte Takes, bis die Szene perfekt sitzt und im besten Fall das Kind am Ende lacht. Samstag ist Drehtag. Das hat mein 11-jähriges Mädchen in einer Titel-Thesen-Temperamente-Reportage gesagt. Sie meinte, das macht ihr schon Spaß, aber eigentlich würde sie auch ganz gerne ihre Freunde treffen an dem Samstag. Das, was uns dort als Familiencontent verkauft wird, das bedeutet in vielen Fällen nämlich nichts anderes als Kinderarbeit. Nur, dass sie sich eben hier digital und emotional tarnt. Und dass es die Eltern sind, die selbst zu Arbeitgebern werden. Ob tatsächlich Geld fließt, spielt da gar nicht so eine ganz große Rolle im ersten Blick. Denn Kinderarbeit auf Social Media beginnt nicht erst da, wo sie bezahlt wird, sondern sobald mit Kinderbildern Reichweite erzielt wird und Markeninteresse geweckt wird, handelt es sich schon um eine wirtschaftliche Tätigkeit. Und hier entsteht ein ganz gravierender Interessenskonflikt, nämlich sind Eltern eigentlich Schutzbeauftragte oder sind sie Arbeitgeber? Und die wirtschaftlichen Interessen der Eltern stehen in einem krassen Gegensatz zu den Rechten der Kinder. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zum Kern. Die Kinderrechte, die natürlich der Kompass sind. Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Beteiligung und natürlich auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung und Gewalt. In der Praxis müssen wir aber feststellen, die Kinderrechte werden, egal ob bewusst oder unbewusst, missachtet, wenn Eltern selbst zu Produzenten auf Social Media werden und damit natürlich auch zu Arbeitgebern ihrer eigenen Kinder. In der letzten Woche haben wir ja schon viel über unser gemeinsam mit Campact und Sarah Flieder herausgegebenes Rechtsgutachten gesprochen und vor allen Dingen darüber, welche gesetzlichen Reformbedarfe gibt es und wie kann ein mögliches altersdifferenziertes, beteiligungsorientiertes Einwilligungskonzept aussehen. Ich möchte den Fokus heute noch mal kurz auf einen anderen Punkt im Gutachten legen, nämlich auf vier Fallkategorien, die identifiziert wurden und sehr, sehr klar zeigen, was konkret auch problematisch an Veröffentlichungen im kommerziellen Kontext auf Social Media ist. Wir haben zum einen intime Fotos, ganz klar, wenn Kinder leicht oder unbekleidet gezeigt werden, schlafend in der Badewanne, am Strand oder auch im Schwimmbad, dann ist die Intimsphäre unmittelbar betroffen. Solche Darstellungen sind kein Familienspaß mehr. Sie öffnen Tür für Sexualisierung durch Dritte, für Missbrauch und für Entwürdigung. Das ist klar verboten. Dann haben wir zweitens Fotos im Kontext von Krankheiten und Verletzungen. Auch das haben wir heute schon gehört. Auch das gehört leider zum Alltag auf Social Media. Also Eltern posten ihre Kinder, wie sie krank sind, wie sie verletzt sind, im Krankenhaus, beim Arzt, mit Diagnosen, natürlich auch mit viel Emotionen. Und das ist hochproblematisch. Denn Krankheit gehört wirklich zum innersten Lebensbereich eines Menschen. Und wer sie öffentlich macht, verletzt Würde, verletzt Privatsphäre und auch Selbstwert. Deswegen muss hier klar geregelt sein, Gesundheitsdaten von Kindern haben in sozialen Medien einfach nichts zu suchen. Dann haben wir drittens alltägliche Situationen. Hier wird es ein bisschen komplexer. Wir haben schon das sogenannte Oversharing angesprochen, also wenn ganze Biografien, digitale Biografien von Kindern online zu finden sind. Die Kinder allerdings haben dann schon längst die Kontrolle verloren über ihre eigenen Bilder und natürlich damit auch ein wichtiges Stück Selbstbestimmung. Hier geht es weniger um pauschale Verbote, sondern viel um Aufklärung, um Bewusstseinsbildung und Einwilligungsstrukturen, die die kindliche Perspektive in den Mittelpunkt stellen. Es gibt aber auch viele Bilder und Videos von weinenden Kindern, von schlafenden, verschlafenen Gesichtern, von Wutanfällen, auch das haben wir gerade schon gehört, das sind keine harmlosen Schnappschüsse. wenn Kinder in solchen Ausnahmezuständen, egal ob emotional oder körperlich, gezeigt werden, dann ist es ein erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre. Und dann haben wir natürlich doch die vierte Dimension, die der Werbezwecke der kommerziellen Nutzung von Kinder-Content, also Kinder, die explizit in Werbepostings auftreten, Produkte bewerben, Spielzeug zeigen, testen, jetzt gerade wieder ganz viele Videos, das sind meine Weihnachtswünsche, und dadurch natürlich Reichweiten generieren und ja, Teil eines Geschäftsmodells werden. Hier ist der Schutzauftrag des Staates eigentlich eindeutig. Kinder dürfen nicht ökonomisch instrumentalisiert werden. Allen vier Fallkategorien ist eins gemeinsam. Kinder werden Teil öffentlicher wirtschaftlicher Prozesse. Ohne ausreichenden Schutz, meistens ohne ihre Zustimmung, ohne Verständnis, was eigentlich Reichweiten sind und was es für Konsequenzen haben kann. Ihr Alltag und ihre Kindheit werden kommerzialisiert. Und genau das führt zu der Frage, was muss sich eigentlich politisch ändern, dass wir hier Kinderrechte in diesem Feld auch digital umsetzen. Wir hatten es letzte Woche schon, das Jugendarbeitsschutzgesetz stammt aus einer Zeit, in der es Social Media schlichtweg einfach noch nicht gab. Das schützt Kinder bei Arbeiten an Filmsets, beispielsweise für Kino oder für Werbefilme, aber eben nicht vor der Handykamera im Kinderzimmer. Damit bleiben diese Tätigkeiten von Family- oder Kinderinfluencern bislang mindestens in einer rechtlichen Grauzone. Als Deutsches Kinderhilfswerk fordern wir auf Basis des Rechtsgutachtens deswegen auch eine klare Anwendung des Jugendarbeitsschutzgesetzes auf Social Media. Es braucht ganz dringend ein Veröffentlichungsverbot für Content von und mit Kindern unter 7 Jahren. Es braucht klare, altersgerechte Einwilligungsregeln. Es braucht Einführung von Treuhandkonten und schließlich eine verbindliche medienpädagogische Begleitung von Eltern und Kindern, wenn es genehmigte Ausnahmen gibt laut Jugendarbeitsschutzgesetz. Unser Ziel ist es nicht, ein Klima der Unsicherheit zu schaffen oder jetzt mit Abmahn- oder Klagewellen zu drohen. Wir wollen eigentlich ein rechtliches Gerüst, was wirklich präventiv wirkt, das Klarheit schafft und Orientierung gibt, vor allen Dingen für Eltern, denn deren Aufgabe ist es, die Rechte ihrer Kinder zu wahren. Also wir wollen auch ein klares rechtliches Gerüst, das Plattformen in die Pflicht nimmt und natürlich am Ende die Kinder schützt, befähigt und beteiligt. Apropos Beteiligung, wir haben letzte Woche ja ganz konkret auch über ein Einwilligungskonzept gesprochen. Damit meinen wir natürlich nicht eine formale Ja- oder Nein-Abfrage. Es geht nicht um irgendeinen Verwaltungsakt an der Stelle, sondern wirklich um eine kinderrechtliche Maxime. Denn Kinder haben das Recht, an allen sie berührenden Angelegenheiten beteiligt zu werden. Sie haben das Recht, kindgerechte Informationen zu erhalten, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu äußern. Wir haben vor ein paar Jahren schon, 2018, eine Studie mit der Uni Köln hervorgebracht. Und dort ging es nicht um das kommerzielle Sharing, aber auch um Sharing. Und das sind ähnliche Ergebnisse gewesen, wie Sarah Flieder das gerade geschildert hat. Kinder haben eigentlich eine sehr genaue Vorstellung dafür, was sie wem zeigen möchten, auch online. Und sie haben eigentlich durchaus ein feines Gespür auch für ihre Privatsphäre. Die würden nämlich, wenn man sie fragt, eigentlich viel weniger als ihre eigenen Eltern zeigen. Deswegen, aber nicht nur deswegen, aber auch deswegen müssen sie konsequent einfach in alle Entscheidungen diesbezüglich, die ihre Daten und ihre Bilder betreffen, auch beteiligt werden. Sie müssen genau dort mitreden, wo ihre digitalen Identitäten verhandelt werden. Zu Hause, aber natürlich auch in sowas wie Anhörungen, in politischen Prozessen und in Gremien. Und zum Schluss möchte ich noch was zur Verantwortung von Plattformen und Unternehmen sagen. Plattformen profitieren massiv von der Vermarktung kindlicher Inhalte. Also müssen sie auch Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel mit verpflichtenden Schutzmaßnahmen, transparenten Löschverfahren und spürbaren Sanktionen bei Verstößen. Und auch die Unternehmen, die mit solchen Inhalten werben, dürfen sich nicht aus der Verantwortung ziehen. In Frankreich müssen die nämlich nachweisen, dass diese Ausnahmeregelungen vom Amt vorliegen, bevor sie überhaupt mit Familien- oder Kinderinfluencern zusammenarbeiten. Das ist durchaus ein sinnvolles Modell aus unserer Sicht. Am Ende bleibt deutlich, das Thema Family Influencing ist und bleibt ein gesellschaftliches und muss dort auch weiter verhandelt werden. Das tun wir als Vertreter der Zivilgesellschaft schon seit Jahren und werden da auch versprochen weiterhin dranbleiben. Gleichzeitig sind die Kinderrechtsverletzungen, die wir in diesem Bereich sehen, in dem kommerziellen Bereich, so gravierend, dass es jetzt vor allem klare gesetzliche Regelungen und Durchsetzungsmechanismen braucht. Regeln, die verhindern, dass ein ganzer Wirtschafts- Zweig blüht, weil Kinderrechte missachtet werden. Danke.
Vielen herzlichen Dank für das Statement. Und zum Abschluss, Herr Ostwinkel, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung zu diesem Fachgespräch. Ja, das Phänomen Sharenting und die zunehmende Kommerzialisierung von Kindheit durch Kinderinfluencer stellt uns, wie man sieht, aus der Sitzung letzte Woche und heute vor erheblichen Herausforderungen. Aus der Sicht der Kriminalitätsbekämpfung und Prävention ist es unsere zentrale Pflicht, die digitalen Persönlichkeitsrechte und die körperliche sowie die seelische Unversehrtheit der Kinder in den Fokus zu stellen. Letzte Woche wurde ja bereits schon sehr viel dazu berichtet, wo ich auch in Teilen auch anknüpfen will. Die potenziellen Gefahren und Risiken sind gravierend und rechtfertigen unsere dringende Warnung und unseren präventiven Handlungsbedarf. Der mit Abstand kritischste Punkt, Kinderbilder oder Videos gehören nicht unkontrolliert ins Netz. Kontrolliert würde heißen zum Beispiel Filme oder Werbung. Vor allem in der Werbung wird sich aber in Zukunft voraussichtlich alleine lösen, dadurch KI-Programme keine Notwendigkeit von echten Menschen bzw. Kindern mehr gegeben ist. Bei Film und Werbung gibt es aber eh schon ausreichende Regelungen im Jugendarbeitsschutzgesetz und entsprechende Kontrollen zur Einhaltung. Aber es gibt die pädokriminelle Nutzung. Ja, scheinbar harmlose und wie es oft heißt, süße Bilder oder Videos werden gezielt von pädokriminellen Tätern gesammelt, archiviert und in Foren oder im Darknet geteilt. Laut UN und FBI finden sich pro Sekunde ca. 2,25 Millionen Pädokriminelle im Netz. Pro Sekunde. Das Bundeskriminalamt warnt explizit davor, dass auch scheinbar harmlose Bilder von pädokriminellen Tätern gesammelt und im Darknet verbreitet werden. Es wird oft betont, dass es nicht nur ein Drittel, sondern tatsächlich bis zu 50% der Bilder von bekleideten Kindern stammen, die dann gezielt für missbräuchliche Zwecke verwendet oder durch die künstliche Intelligenz manipuliert werden, sodass sie nackte oder leicht bekleidete Kinder darstellen. Das ist ein schnell wachsendes Problem derzeit. Dieses Phänomen nennt man Deep Nudes. Und die Herstellung und Verbreitung oder auch der Besitz solcher Deep Nudes-Bilder von Minderjährigen ist in Deutschland in der Regel auch, fällt auch unter die Herstellung und Besitz von Kinderpornografie und ist somit auch strafbar. Also auch Kinder oder Jugendliche, die im Bereich zum Beispiel Mobbing in der Schule solche Bilder oder Videos verändern oder herstellen, machen sich wegen Kinderpornografie strafbar mit allen dazugehörigen Folgen. Die Zahl stammt aus der Analyse von Asservaten und Datenforen durch Ermittler von Kinderpornografie, die feststellen, dass ein signifikanter oder alarmierender Anteil der Bilder und Videos, die in pädokriminellen Netzwerken zirkulieren, ihren Ursprung in frei zugänglichen oder nur eingeschränkt geschützten Social-Media-Plattformen von Eltern hat, also genau in dem Sharenting-Bereich. Als nächstes möchte ich auch das Recht am eigenen Bild, also Kunsturhebergesetz, Paragraph 22 und das Recht auf Privatsphäre, wie es im Artikel 16, wie wir schon gehört haben, der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist, ansprechen. Diese fundamentalen Kinderrechte werden beim Sharenting und Influencing einfach oft missachtet. Das Kind hat keinerlei Mitspracherecht über die Bilder und Videos, die seine gesamte digitale Biografie bestimmen, oft schon, wie wir auch schon gehört haben, von der Geburt an oder ab dem Säuglingsalter. Viele Eltern begründen es dann immer wieder auch in den Elternabenden, die ich regelmäßig halte, zum Beispiel wie das Kind liebt es, vor der Kamera zu stehen oder dafür kriegt es ja auch Spielsachen oder etwas anzuziehen oder manche Urlaube werden vielleicht sogar gar nicht möglich. Hier werden die Kinder massiv auch unterbewusst unter Druck gesetzt. Aber diese Fotos und Videos können auch, wie letzte Woche durch Herrn Grüner angesprochen, auch zur Bloßstellung oder Mobbing führen. Bilder in peinlichen, verletzenden oder intimen Situationen, wie wir es auch schon gehört haben, Wutanfälle, können und werden später definitiv zu Cybermobbing oder massiver sozialer Ausgrenzung führen. Es wird mir regelmäßig durch die Schülerinnen und Schüler bei meinen über 100 Vorträgen in Schulen pro Jahr berichtet. Weiter führt die Preisgabe von einer Fülle an hochsensibler persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Schule, Wohnadresse und Routine zu einer erhöhten Gefahr von Identitätsdiebstahl, später auch einmal oder der gezielten Ansprache durch Fremde im Bereich von Grooming bei Kindern. Sind diese Daten aber einmal veröffentlicht, ist eine vollständige Löschung faktisch unmöglich. Das Recht auf Vergessenwerden nach dem Artikel 16 DSGVO ist oft schwer durchsetzbar. Die Bilder sind dauerhaft im Umlauf und der digitale Fußabdruck des Kindes ist für immer manifestiert. Die Kinder werden zum Wirtschaftsgut dieser Eltern. Die generierten Einnahmen stehen oft in keinem Verhältnis zur Belastung und zu den Rechten der Kinder. Es ist eine Form der Kinderarbeit, wie wir es heute auch schon gehört haben, die nur unzureichend durch das Jugendarbeitsschutzgesetz erfasst ist und kontrolliert wird. Da bedarf es unbedingt einer Nachbesserung. Die Kinder stehen unter dem Zwang, auch permanent Content liefern zu müssen. Die Natürlichkeit des Familienlebens geht verloren und wird durch die ständige Inszenierung ersetzt, was psychische Belastungen und gestörte Entwicklung der Selbstwahrnehmung zur Folge haben kann. Die klare Grenze zwischen privatem Familienleben und öffentlicher Geschäftstätigkeit verwischt einfach vollständig zulasten des Kindes. Hier stimme ich Herrn Hose auch vollkommen zu, letzte Woche, dass reine Medienkompetenz leider nicht mehr ausreichend ist. Unbedingt vonnöten, aber nicht mehr ausreichend ist und es einer gesetzlichen Regelung bedarf. Vorschläge wie Hebammenschulungen, was wir letzte Woche gehört haben, oder verpflichtende Elterninformationsabende sind aber absolut hilfreich, notwendig. Es gibt eine Schulpflicht, die Bußgeld bewährt ist, aber keine Pflicht für die Eltern, sich zu diesen und vielen anderen wichtigen Themen, die die Kinder betreffen, zu informieren oder den Vorträgen beizuwohnen. Auch über eine Präventionskampagne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vielleicht wäre nachzudenken. Statt Werbung wäre wöchentlicher Präventionsbeitrag zu den verschiedenen Themen über eine Minute zur Primetime vor der Tagesschau zum Beispiel sinnvoll und hätte auch eine hohe Reichweite. Informationspflicht kommt mir so nach. Kinderrechte müssen auch im Grundgesetz verankert werden und dürfen anders als 2021 nicht an einer Formulierung scheitern. Grundsätzlich wäre es aber vielleicht auch wichtig, über ein Recht auf digitale Freiheit nachzudenken oder digital freies Lernen. Teilweise gibt es Bücher, Schulbücher derzeit, wo weitere Informationen nur über einen QR-Code zum Beispiel abrufbar sind. Was ich doch noch zusätzlich ansprechen möchte, ist, dass es eigentlich schon Regelungen für die Nutzung in sozialen Netzwerken eigentlich gibt. Die meisten sozialen Social-Media-Dienste setzen ihr Mindestalter in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf 13 Jahre fest. Und das basiert auf einem amerikanischen Gesetz, die für viele internationale Plattformen als Basis dienen. In der Datenschutzgrundverordnung, die besagt aber, dass eine Person in Deutschland erst ab 16 Jahren selbst wirksam über die Verankerung der personenbezogenen Daten, wie sie eben in Social Media anfällt, einwilligen kann. Für die Kinder unter 16 Jahren müssen die Eltern die Einwilligung geben. Da die Plattformen die angegebenen Alter nicht verlässlich überprüfen, weil es keine verlässliche Altersverifizierung gibt, geben viele Kinder oft auch mit Wissen der Eltern bei der Registrierung einfach ein höheres Alter an, um die AGBs zu umgehen. Die eigene Erfahrung zeigt, dass bereits Grundschulkinder Accounts bei TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube und Instagram haben und betreiben. Bei Family-Influencer-Kanälen entscheiden die Eltern über die Einstellung und den Betrieb der Kanäle oft von Geburt an. Die Kinder selbst sind die Protagonisten, können aber aufgrund ihres Alters, und da muss ich auch letzte Woche widersprechen, auch mit 13 oder 14 diese weitreichenden Konsequenzen der Veröffentlichung ihrer Daten und Bilder kaum oder gar nicht einschätzen. Äußerungen der Kinder und Jugendlichen zu politischen Themen zum Beispiel oder sexuelle Einstellungen bleiben für immer bestehen und können in Zukunft zu großen Problemen führen. Alleine bei der Zahl von 680.000 mediensüchtigen Kindern und Jugendlichen derzeit in Deutschland, die den Content von anderen Kindern vielleicht und Jugendlichen konsumieren, die bewundern, Follower sind, ist der Markt riesengroß. Klare Empfehlung deswegen, keine Bilder oder Videos ins Netz stellen, wo es nicht anders geht, muss die Veröffentlichung auf engsten vertrauten Personenkreis beschränkt sein und auf die Preisgabe privater Informationen verzichtet werden. Wer seine Kinder schützen will, macht sowas nicht. Und TikTok, Instagram und Co., Social Media ab 16. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Wir wissen, um das nochmal zu unterstreichen, was Sie gesagt haben, jetzt ja auch durch Studien belegt, dass 10% aller Siebenjährigen, 10% aller Siebenjährigen TikTok nutzen und bei den unter 13-Jährigen sind es 50%. Ja, so viel zum Thema TikTok ab 13 Jahren. Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wer möchte beginnen? Truls Reichert, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde mich erstmal auch dem Dank von Herrn Hose anschließen wollen für Ihren Einsatz bei dem Thema. Ich bin über die Berichte also auch erschüttert und habe jetzt die letzten Wochen natürlich selber auch mal ein bisschen in den sozialen Medien rumgeguckt und bin jetzt einfach durch die Mitgliedschaft hier auch noch mal mehr sensibilisiert. Und das ist einfach übel und nicht hinnehmbar. Und ich glaube, in der politischen Bewertung und in der Bewertung auch von mir als Sozialpädagoge ist das irgendwie klar, das ist nicht hinnehmbar. Das einmal vorweg. Ich habe gleich auch noch eine Frage, aber vorher noch irgendwie auch ein paar Gedanken dazu. Und zwar sind ja jetzt hier auch die Begrifflichkeiten, die finde ich sehr relevant sind, gefallen, Kindeswohlgefährdung und Kinderarbeit. Und wir hatten in der letzten Woche ja auch zwei im Kern relativ heftig aufeinanderprallende Rechtseinstellungen dazu. Also so ganz grob zusammengefasst, die eine Seite hat gesagt, es ist ja alles verboten, also eigentlich so richtig viel nachschärfen könnten und müssten wir gar nicht. Wir müssen nur bestehendes Recht durchsetzen. Und die andere Seite hat gesagt, naja, wir können da schon irgendwie was machen mit so einem gestuften Modell und dann wie in Frankreich dann mit dem Treuhandkonto, wo dann wiederum die Gegenseite argumentiert, ja, dadurch würden wir es ja vielleicht gerade erst sogar irgendwie legitimieren und erlauben. Und das ist dann für mich als Nicht-Juristen eine ganz, ganz schwierige Situation, da am Ende festzustellen, was müssen und können wir denn machen, vor dem Hintergrund, was ich eingangs sagte, der politische Wille ist, glaube ich, bei uns allen, so wie ich die Gesichter und das Kopfnicken hier die letzten beiden Male wahrgenommen habe, da. Aber am Ende muss es ja auch, müssen wir ja den richtigen Knochen hinkriegen, an dem wir nagen können, um irgendwie dann auch das Thema zu lösen. Und ein Punkt ist ja jetzt im Bundesrat auch Thema gewesen. Da gibt es ja einen Antrag der Länder Thüringen und MacPom, genau, die sagen, wir müssen das Arbeitsschutzgesetz noch mal anpassen, auch vor dem Hintergrund der sich verändernden Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten und explizit in der Begründung sogar benannt das Thema Kinder- und Familieninfluencer. Und ich glaube, das wäre vielleicht der Punkt, wo wir noch mal hingucken müssen. Ist das vielleicht sogar der eine Punkt, über den wir rangehen können? Aber ich habe ja noch eingangs gesagt, dass ich auch eine konkrete Frage habe. Vor allem an Sie, Frau Flieder. Sie setzen sich da jetzt ja auch auf der politischen Ebene schon sehr, sehr lange ein. Können Sie vielleicht beschreiben, was bisher Widerstände waren von Seiten vielleicht auch der Politik? Also ganz platt die Frage, warum ist denn bisher nichts passiert? Es ist ja schön, dass wir jetzt hier sitzen und hoffentlich das angehen, aber es muss ja auch einen Grund haben, woran es bisher gescheitert ist. Und da können wir ja vielleicht dann auch wissend und daraus ziehen, damit wir es jetzt besser machen.
Und ich würde mir erlauben, die richtige Frage von dir auch noch mal an Sie zu stellen, weil Sie aus Sicht der Polizei, Herr Ostwinkel, ja vielleicht auch uns noch mal helfen können bei der Frage, ist es haben Sie das Gefühl, dass Sie die richtigen Rechtsgrundlagen haben oder wünschen Sie sich andere Rechtsgrundlagen? Aber erst mal Frau Flieder und dann Herr Ostwinkel, bitte.
Ja, danke für die Frage. Also ich kann natürlich jetzt auch keine juristischen Einschätzungen dazu geben. Das liegt tatsächlich bei unseren Anwälten. Ich habe die Petition ja gestartet vor 3 Jahren. Und die war auch relativ schnell sehr erfolgreich, was mich auch überrascht hat, weil das ja eigentlich so ein Nischenthema ist. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so viele Unterstützerinnen finden würde. Und dann habe ich sie nach 4 Monaten ans Familienministerium übergeben. Da haben wir auch darüber gesprochen. Da hieß es, werden weitere Schritte geprüft. Danach ist tatsächlich irgendwie nicht so richtig viel passiert. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es an 2 Sachen gescheitert ist. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu früh dran. Im Sinne von, ich merke total, wie sich jetzt zumindest im letzten Jahr wahnsinnig was geändert hat. Also wie auch die Widerstände total wachsen. Ich verfolge ja auch die Kommentare auf Social Media. Ich bin natürlich bei vielen Influencerinnen geblockt, aber es ist ja trotzdem alles online. Es muss ja nicht Sherlock sein, um die Sachen zu finden. Und die Kritik wird halt wahnsinnig laut und dieser gesellschaftliche Druck ist enorm gewachsen. Ich kriege ja auch total viele Medienanfragen und so und das ist schon, das hat mich schon wirklich beeindruckt. Und was ich glaube, warum früher wenig passiert ist oder generell das so lange dauert, ist zum einen, glaube ich, dass das Thema Kinderrechte sowieso immer so eine untergeordnete Rolle in der Politik spielt, das ist zumindest mein Eindruck. Zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass Leute, die vielleicht nicht so jung sind, Anführungsstrichen, sagen wir, ich bin ja schon relativ alt, ich kriege ja noch nicht mal mit, was auf TikTok passiert, dass die das einfach gar nicht so auf dem Zettel haben. Dann hat man das Problem nicht so im Blick. Aber ich habe auch mit vielen Politikerinnen gesprochen und tatsächlich war auch vom Niedersächsischen Landtag, habe ich zum Beispiel mit Politikerinnen gesprochen, die haben auch eine Reform des Jugendarbeitsschutzgesetzes bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz zur Debatte gestellt, ja. Also es ist schon ein bisschen was passiert, aber es dauert halt sehr lange. Und ja, ich würde mir halt wünschen, dass jetzt wirklich was passiert.
Genau. Muss mit Mikro. Ach so. Also er sagte, der Bundesratsantrag basiert da wohl auch drauf. Genau. Herr Ostwinkel, bitte.
Ja, prinzipiell ist es kein, ist die Polizei hier nicht Verfolgungsbehörde. Wir würden das tatsächlich dann mitgeteilt bekommen, dass es hier tatsächlich um Kinderarbeit zum Beispiel geht, dass die Kinder hier benutzt werden im Sharenting-Bereich. Aber es gibt auch jetzt zum Beispiel fürs Landratsamt für den Jugendschutz München für den Bereich keine Mitteilung bisher. Also es ist bei der Gesellschaft auch noch nicht angekommen, dass es tatsächlich vielleicht auch Kinderarbeit ist. Also hier müsste man tatsächlich auch Aufklärungsarbeit betreiben für die Eltern beziehungsweise für alle, dass das einfach nicht erlaubt ist. Viele, also im Jugendarbeitsschutzgesetz würde es ja tatsächlich unter dem Paragraph 6 fallen, erlaubt die Beschäftigung von Kindern ab 3 Jahren, Foto, Film, Ton und Rundfunkaufnahmen. Das kennt man ja. Wenn hier würde es eine Erweiterung vielleicht brauchen, für Social Media und natürlich auch die Verfolgung dann. Aber wie gesagt, die Polizei ist hier nicht Verfolgungsbehörde. Verfolgungsbehörde wäre man dann, wie auch schon angesprochen worden ist, dass zum Beispiel das Kind dargestellt wird, breitbeinig an der Gurke lutschen, wie das Beispiel eben war. Dann wäre man vielleicht tatsächlich auch in der Kinderpornografie, eindeutige Pose zum Erregen geeignet. Das wäre eine Straftat, die würden wir verfolgen. Oder auch, und das muss man auch überlegen, vielleicht der Paragraph 201a Strafgesetzbuch, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und vom Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Also tatsächlich auch eine Straftat, wenn das Kind im Kinderzimmer vielleicht videografiert wird, fotografiert wird in den intimsten Bereichen im Kinderzimmer, dass man dann vielleicht hier tatsächlich eine Straftat hätten. Dann wäre die Polizei wieder Verfolgungsbehörde. Ansonsten ist es das Gewerbeamt oder eben das Jugendamt, das solche Erlaubnisse, solche Ausnahmen für die Aufführungen, für Film- und Videoaufnahmen im Internet müsste ja Erlaubnisse erteilen und die wären dann auch Verfolgungsbehörde. Und das wäre tatsächlich auch Bußgeld bewährt. Also letzte Woche wurde auch darüber diskutiert, ist es dann Bußgeld bewährt? Was stellt man sich da vor? Es hat ja den Fall gegeben mit Angelo Kelly, der im Rahmen der Kelly Family bei einem Auftritt 2021 den kleinsten Sohn mit dabei hatte, nach 20 Uhr, dann hat er 3.000 Euro Strafe bezahlen müssen, weil er eben gegen das Recht verstoßen hat. Aber das ist bei der Gesellschaft noch nicht angekommen, dass das auch Kinderarbeit wäre. Das wäre bis zu 30.000 Euro, steht hier im Paragraph 58 Jugend Arbeitsschutzgesetz, kann das Bußgeld dann verhängt werden. Aber wie bereits gesagt, es ist bei der Gesellschaft überhaupt noch nicht angekommen, dass das tatsächlich vielleicht sogar eine Ordnungswidrigkeit oder dergleichen wäre. Und es braucht eine Konkretisierung im Jugendarbeitsschutzgesetz.
Vielen herzlichen Dank. Gut, dann stelle ich mal noch, Entschuldigung, Frau Kuhlke, bitte sehr.
Dankeschön. Ja, erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite. Genau, für mich als Neue gerade in dieser Runde ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Termin heute Abend nochmal das Rechtsgutachten mir zu Gemüte geführt und habe dazu jetzt nochmal vor allem ein paar Fragen. Da wird ja sozusagen dieses mehrstufige Einwilligungskonzept vorgestellt. Also die Frage wäre jetzt vor allem an Sie, Frau Pohle, genau. Und da wird ja unterschieden einmal zwischen einer bestehenden Meinungsbildungs- und Einsichtsfähigkeit des Kindes und der fehlenden eben. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, wie und an welcher Stelle wird das dann festgestellt? Weil meine Sorge war sozusagen spontan beim Lesen, wenn das nicht derart institutionalisiert ist, wie das vielleicht in Frankreich der Fall ist, dann ist ja die Gefahr da, dass das erst dann sozusagen festgestellt wird, wenn eigentlich schon eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Also wenn sozusagen an irgendeiner Stelle schon mal eine dritte Person gesagt hat, das ist aber komisch, was da stattfindet. Ja? Und ist das denn, also gibt es da sozusagen diese bestehende Meinungsbildungs- und Einsichtsfähigkeit? Ja? Und das habe ich mich gefragt, wie wird das festgestellt? Wie kriegt man da sozusagen so eine Beständigkeit in dem Verfahren hin, wie das vielleicht in Frankreich der Fall ist oder wie ich es mir zumindest gerade vorstelle, sozusagen aus der Ferne? Und ich habe mich gefragt, weil es wurde ja vorgeschlagen, dass man dieses Einwilligungskonzept über das Kunsturhebergesetz vielleicht verankern könnte. Genau, da habe ich mich gefragt, wieso genau sozusagen das Kunsturhebergesetz und nicht sozusagen irgendein anderer rechtlicher oder gesetzlicher Anker? Also wie kommt man genau auf diesen Dreh? Was ist da der Vorteil, den man sich an der Stelle versprechen würde? Und vielleicht noch eine Frage, wenn man dann sagt, naja, dritte Personen, die dann vielleicht auch mit, also die sozusagen auch beteiligt sein sollen bei diesem Prozess, wenn eben tatsächlich Kommerzialisierung vorkommt oder eben passiert. Wie werden diese Menschen, also da stelle ich mir jetzt gerade vor, na, das sind dann vielleicht Menschen in den Jugendämtern oder so, ich weiß es nicht, aber wie wird da nachhaltig qualifiziert und wie bekommen wir überhaupt das Personal dafür auch her? Ja? Also das ist ja jetzt ist ja nicht so, dass das überall über eine dicke Ausstattung verfügt. Also wie kriegen wir da eigentlich den Unterbau her von Menschen, die das dann am Ende auch begleiten und auch auf, also qualifiziert eben auch begleiten?
Okay, vielen Dank für die Fragen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Die erste Frage zielte auf das Einwilligungskonzept ab und wie man eine Einsichtsfähigkeit tatsächlich auch verankern und feststellen kann. Die Frage ist eigentlich auch erstmal, was bedeutet eigentlich Einsichtsfähigkeit? Das ist ja die Fähigkeit, eine Bedeutung oder Folgen eines Sachverhalts wirklich auch zu verstehen, bewerten zu können und sich dazu eine eigene Meinung zu bilden. Das ist nicht nur vom Alter abhängig übrigens, sondern ganz stark auch von kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsprozessen. Und entwicklungspsychologisch ist es so, dass man ab circa 7 bis 8 Jahren annimmt, dass Kinder anfangen, langfristig auch Folgen zu verstehen. Und insofern muss man, das, also ich sage das nochmal, um das sozusagen auch nochmal zu rahmen, dass eine Einwilligung und auch damit verbundene Mitspracherechte eben nicht nur so ein Ja-Nein-Abfrage sind, sondern so ein Kontinuum, was sich entwickelt natürlich. Wie kann man das verankern? Dieses Einwilligungskonzept ist ja aus dem Rechtsgutachten ganz konkret auch auf den kommerziellen Kontext bezogen. Das heißt, man könnte das an einer Stelle anlegen, wo beispielsweise Jugendämter, wenn sie Ausnahmegenehmigungen prüfen oder Fälle vorliegen haben und Ausnahmegenehmigungen prüfen, dass sie so eine Art Schablone haben und sozusagen anhand dieser Schablone, dieser Altersgrenzen anfangen zu schauen, wo sind wir denn hier in dem Fall beispielsweise, wie alt ist das Kind und was würde da für Einschränkungen schon mal vom Alter zur Einwilligung vorliegen sozusagen. Und in dem Fall schlägt das Gutachten ja vor, dass es einen Ergänzungspfleger geben kann, der vor allen Dingen, wenn die Kinder noch nicht einsichtsfähig sind, die Familie begleitet und das sozusagen feststellt. Da muss man sich natürlich fragen, wie kann man sowas feststellen? Hier muss man überlegen, ob es tatsächlich möglich ist, auch sowas wie ein psychologisches Gutachten zu erstellen, ob solche Prozesse tatsächlich auch verpflichtend mit einbezogen werden müssen in solche Genehmigungsprozesse. Und dann, das ist so ein bisschen schon die Antwort auch auf die dritte Frage, ist natürlich die Frage, woher kommen die Ergänzungspfleger sozusagen an der Stelle? Das ist eine total berechtigte Frage. Wir wissen, dass Jugendämter natürlich personalmäßig total strugglen, dass sie total unterbesetzt sind. Aber vielleicht wäre es lohnenswert, hier nochmal zu gucken, auch wie Jugendämter beispielsweise kooperieren könnten mit Familienberatungsstellen, mit freien Trägern. Es gibt so viele Menschen, die auch im Bereich Medienpädagogik unterwegs sind und die auf der Suche nach Stellen sind tatsächlich und die mit Sicherheit hier total gut unterstützen könnten. Also im Rahmen von freien Trägern, eine Kooperation, im Rahmen von Kooperationen mit Familienberatungsstellen oder vielleicht auch mit Landesmedienanstalten, denn die sind ja auch dafür zuständig, die Medienkompetenz zu fördern. Auch hier könnte man überlegen, ob man mit dem Jugendamt eine Kooperation eingeht beispielsweise und das befördert an der Stelle. Genau, und dann war noch die Frage, warum eigentlich im Kunsturhebergesetz? Ich kann das nicht 100%ig beantworten, weil ich nicht selber Juristin bin. Aber ich habe eine Vermutung. Insofern, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz ja aktuell schon Altersgrenzen vorschlägt, die aber sehr anders sind als die, die das Einwilligungskonzept vorsieht. Und das könnte eventuell der Knackpunkt sein. Aber ich kann Ihnen das nicht abschließend beantworten. Ich kann aber, wir können gerne auch noch mal, wenn Interesse besteht, bei uns mit der Kanzlei Rücksprache halten und das vielleicht auch noch mal aufklären, das Thema. Ich kann das gerne mitnehmen.
Frau Slavik.
Ja, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie schon so lange und mit so viel Elan auch sich einsetzen dafür, dass es da mehr Regelungen gibt und mehr Prävention in diesem Bereich und dass das Kindeswohl besser geschützt wird. Ich muss leider auch gestehen, ich glaube, so ging es auch einigen KollegInnen, dass wir hier vor diesen Anhörungen in der Kinderkommission auch gar nicht alle so aware waren über das Phänomen. Deswegen bin ich auch dem Vorsitzenden sehr, sehr dankbar und generell dankbar, dass die Kinderkommission sich dem Thema annimmt und dass wir da auch gemeinsam eine Stellungnahme zu verfassen werden als Kinderkommission, die dann hoffentlich ja auch von der Bundesregierung entsprechend zur Kenntnis genommen wird und da hoffentlich auch im Ministerium an der einen oder anderen Stelle vielleicht in einem Gesetzgebungsverfahren auch münden wird. Ich hatte schon letzte Woche für mich mitgenommen so einen Dreiklang aus, dass es deutlich mehr Aufklärung braucht, weil man ja schon, also wenn schon, sage ich mal, bei uns im kinderfamilienpolitischen Bereich die Abgeordneten das Phänomen gar nicht mal alle auf dem Schirm haben, man auch daran schon erkennen kann, wie weit wir gesamtgesellschaftlich gerade davon entfernt sind, dass es eine breite auch Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt. Dann eben, dass es mehr rechtliche Regelungen braucht. Und wir hatten letzte Woche auch sehr ausführlich darüber gesprochen, wie können wir eigentlich die Plattformen da auch mehr in die Verantwortung nehmen, das Ganze auch ja, entsprechend stärker zu überwachen. Wir hatten jetzt gestern ja auch die unabhängige Beauftragte hier im Deutschen Bundestag zu Gast zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Und nächste Woche ist ja auch der entsprechende Aktionstag. Und ich muss sagen, dass mich das wirklich massiv erschüttert, wie viel aus diesem Sharenting- und Family-Influencing-Bereich dann auch in einem pädokriminellen Bereich letzten Endes landet und wie ja eben auch geschildert wurde, dass dieses Recht auf Vergessen von den Kindern und Jugendlichen da eben nicht gewahrt wird. Also frage ich mich oder nehme jetzt auch mal noch die Idee mit, ob wir da Anknüpfungspunkte auch hätten mit der unabhängigen Beauftragten, die ja auch in Kürze am 3.12. bei uns im Familienausschuss für ein Fachgespräch sein wird, mit ihr auch über das Phänomen entsprechend zu reden. Ich hatte mir auch gerade mal noch das Kampagnenmaterial angeguckt von der Kampagne Schieb den Gedanken nicht weg, wo es übrigens auch eine Aufklärungsbroschüre über den digitalen Raum gibt, wo aber sehr eben davon ausgegangen wird, dass die Kinder und Jugendlichen da selbstständig unterwegs sind und sozusagen da in einen Gefahrenbereich hineingeraten Daten, aber gar nicht, auch in dieser Aufklärungsbroschüre gar nicht so unbedingt die Awareness da ist, dass sie möglicherweise auch die Eltern halt problematisch handeln, indem sie eben da Inhalte ihrer Kinder entsprechend teilen, die dann in dem pädokriminellen Bereich auch genutzt werden. Vielleicht haben Sie da auch noch Ideen, wie wir da die Zusammenarbeit mit bestehenden Strukturen auch noch stärken können, daran anknüpfend. Genau, und dann habe ich noch eine andere Frage. Wir hatten ja jetzt viel über den kommerziellen Bereich gesprochen, über Werbung, Influencing. Wo sehen Sie denn vielleicht auch noch Regelungsbedarf im, ich sag mal, nicht kommerziellen Bereich, also wo es eher ins Private geht? Das würde mich auch noch interessieren. Vielen Dank.
Wer möchte antworten? Das ging ja jetzt an alle, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Flieder, bitteschön.
Genau, danke für die Frage. Ich wollte noch einmal ganz kurz vorher klarstellen, also auch warum wir uns auf Influencer fokussieren. Da sind natürlich zwei Probleme. Also zum einen ist halt dieses Thema Kinderarbeit, was wir ja schon besprochen hatten. Das andere ist natürlich das ganze Thema, was unser Gutachten aber mehr beleuchtet. Und da geht es ja tatsächlich eher darum, dass es Kindeswohlgefährdung ist. Und selbst wenn es in manchen Fällen vielleicht nicht so weit geht, dann ist es auf jeden Fall immer ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Und das ist natürlich bei Influencern aus zwei Gründen in Anführungsstrichen schlimmer, weil die haben natürlich eine viel höhere Reichweite. Das ist natürlich was anderes, ob man das mit einem Millionenpublikum teilt oder ob man im WhatsApp-Status jetzt vielleicht ein Bild zeigt von dem Kind, wie es eingeschult wird. Und zum anderen ist natürlich der Antrieb für Influencer auch ein ganz anderer. So, die werden sich auch nicht davon abhalten lassen. Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Und was ein bisschen damit zusammenhängt, ich glaube, man darf sich wirklich nicht auf dieses Problem in Anführungsstrichen Kinderarbeit nur beschränken, weil auch Influencer ja Mittel und Wege finden. Es gibt zum Beispiel dieses französische Modell auch in Kalifornien, also so mit einem Treuhandkonto, was dazu geführt hat, dass einfach ganz viele Influencer aus Kalifornien in den Nachbarstaat umziehen, damit sie es weitermachen können und nicht ihren eigenen Kindern das Geld geben müssen für die Arbeit, die die Kinder machen. Und dass natürlich einige Influencer das Problem in Anführungsstrichen auch umgehen, indem sie sagen, naja, dann spielen halt die Kinder nicht in meiner Werbung mit, aber dann sind sie halt sozusagen drumherum der Content. Also die Kinder sind quasi die Sendung und die Werbezeit wird dann besser bezahlt, weil sie zwischendurch die Kinder zeigen, wie sie halt weinen oder aufwachsen. Genau, deswegen wollte ich nur mal betonen, dass es tatsächlich, also mir persönlich jetzt auch, aber auch im Gutachten ja auch sehr um diesen Faktor Kindeswohlgefährdung geht. Und privat mache ich tatsächlich ganz viel, also auch ehrenamtlich zum Thema Aufklärung von Eltern. Ich würde auch immer davon abraten, Kinderbilder zu posten oder die zu teilen, auch im WhatsApp-Status. Aber ich sehe da jetzt keinen Bedarf für eine rechtliche Regelung. Ich würde da tatsächlich eher auf Aufklärung setzen, auf Kampagnen und so. Genau.
Frau Pohle.
Ich würde das total bestätigen, dass ich auch hier aus meiner Sicht keinen Regelungsbedarf sehe, sondern eher den Aufklärungsbedarf. Und viel stärker aber da auch noch mal in Richtung Plattformverantwortung auch schauen würde. Sie haben gerade das Recht auf Vergessen angesprochen. Das ist was wir ja eigentlich in der DSGVO auch normiert haben, dass speziell auch Kinder das Recht auf Vergessen haben. Und das ist was in Frankreich beispielsweise, wo es dieses spezielle Kinderinfluencing-Gesetz gibt und auch noch mal ein Sharenting-Gesetz, zwei verschiedene Sachen, dass dort wirklich noch mal sehr stark auch betont ist. Also das ist was, wo man vielleicht auch noch mal ansetzen könnte, eher die Plattform tatsächlich dazu zu verpflichten, dass sie das gewährleisten müssen.
Frau Lehmkämper.
Ich würde gerne auch noch mal ganz kurz was ergänzen zu dem, was Sarah Flieder gerade gesagt hat. Und zwar auch noch mal ganz kurz in Bezug auf die Treuhandfonds zum Beispiel, wo dann vielleicht auch die Frage war, inwiefern das dann legitim wird, wenn man sowas einrichtet. Aus meiner Sicht und aus dem auch, was Frau Flieder gerade gesagt hat, das nimmt ein bisschen den Reiz raus. Sie können sich nicht vorstellen, wie hoch die Motivation für diese Family Influencer ist, damit Geld zu verdienen. Es ist teilweise sogar so, dass Familien aus diesem Grund mit Social Media anfangen und ihre Kinder von Anfang an mit in den Content einziehen und ihre komplette Reichweite direkt mit diesem Family-Content aufbauen und damit halt eben dann auch Geld verdienen. Auch das, was Sarah gerade gesagt hat mit dem Drumherum, also dass die Kinder nicht nur aktiv in diesem Werbevideo zu sehen sind, sondern halt eben generell für den Account zuständig sind. Das kann ich auch genauso bestätigen. Das steigert die Reichweite. Und Sie müssen sich vorstellen, Beispiel Story Views auf Instagram. Wenn Sie eine Kooperation eingingen mit diversen Firmen, dann werden Sie danach bezahlt, wie viele Zuschauer Sie erreichen können. Und diese Kinder werden wirklich sehr dafür genutzt, diese Reichweite hochzuhalten. Also auch da sind Sie Motivationen, unabhängig davon, ob Sie jetzt aktiv in einem Werbevideo sind oder nicht. Dann habe ich mir das auch aufgeschrieben mit Amerika, genau, dass die Influencer dann ja in einen anderen Bundesstaat geflüchtet sind. Und genau das habe ich mir auch noch mit aufgeschrieben, aus der Influencer-Bubble selbst, so wie ich ja anfangs auch gesagt habe, ich bin ja auch durch meine Aktivität auf Social Media genauso in dieser Bubble drin und habe auch von einigen anderen Influencern gehört, dass die Lukrativität, die Motivation ist, überhaupt ein Kind zu bekommen oder weitere Kinder zu bekommen, weil Schwangerschaftscontent und alles, was da komplett mit zugehört, das wird wirklich von positiven Tests und die First Reaction darauf bis zur Geburt, bis zu was weiß ich, komplett ausgeschlachtet. Also das ist Daily Business im Internet leider.
Man weiß immer gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich würde jetzt noch eine Abschlussfragerunde und Abschlussantwortrunde empfehlen. Frau Gulke hatte sich noch mal gemeldet. Gibt es hier noch Bedarf? Dann Frau Gulke und ich habe auch noch dann ein, zwei Fragen. Bitte schön.
Ja, danke schön. Also mein Gefühl ist, dass uns doch jetzt an der Stelle auch noch mal auf die Füße fällt, dass die Kinder im Grundgesetz nicht explizit als eigenständige Grundrechtsträger genannt sind, sondern eben immer nur mitgemeint sind. Und dass das doch deutlich zu wenig ist an der Stelle. Herr Ostwinkel hatte darauf ja auch noch mal angespielt oder das noch mal gesagt, dass eben die explizite Aufnahme von Kinderrechten mit Vorrangprinzip im Grundgesetz eine spürbare Verbesserung des rechtlichen und des institutionellen Kinderschutzes mit sich bringen könnte. Deswegen wäre an der Stelle noch mal meine Frage, was erwarten Sie sich da konkret noch mal an Verbesserungen und wie müsste das aus Ihrer Sicht auch genau gefasst sein, um eben die bestehenden Schutzlücken zu schließen? Und meine Frage noch mal an Frau Pohle wäre, wir haben natürlich jetzt in der Debatte sehr zu Recht die Schutzrechte im Fokus. Aber natürlich sind Kinderrechte mehr als nur die Schutzrechte, sondern es ist natürlich auch demokratische Mitwirkung, es sind Beteiligungsrechte. Und meine Frage wäre nochmal, wie können wir diese Beteiligungsrechte eben auch in diesem Kontext nochmal praktisch und rechtlich stärken? Weil das ist ja irgendwie ein Spannungsverhältnis, aber wir müssen natürlich irgendwie beides im Blick behalten und sollten auch beides gleichermaßen ernst nehmen.
Genau. Dann würde ich noch kurz anschließen. Frau Nimkemper, Sie haben das schon angedeutet. Ich nehme Sie mal ein bisschen in meine Gedanken rein. Ich beschäftige mich jetzt ja auch schon ein paar Monate mit dem Thema. Ich habe tatsächlich die Sorge, die Sie formuliert haben, aber immer noch ein bisschen, dass wir, wenn wir jetzt so eine Treuhandlösung machen würden oder wenn wir Altersgrenzen vorgeben, was das Konzept ja vorgibt, dass wir dann auch ein Stück weit Dinge legalisieren, die wir für problematisch halten. Also es gibt ja auch die Rechtsauffassung zu sagen, das ist alles verboten oder was weiß ich, man macht ein hartes Verbot oder, Tolz Reichert hat es schon gesagt, es ist ja eigentlich schon vieles verboten. Also dass wir sogar einen Anreiz schaffen oder Dinge legalisieren, anstatt sie ja, also zu verfolgen oder anzugehen. Ich bin da noch nicht am Ende meiner Gedanken und ich glaube, das muss auch noch diskutiert werden, aber ich würde Ihnen noch mal die Chance geben, zu dieser Ambivalenz vielleicht was zu sagen. Und dann hätte ich noch eine Frage, weil wir jetzt auch heute sehr stark von Influencerinnen und Influencern gesprochen haben, die das nicht gut machen. Aber jetzt kriege ich ja auch viel so Content, Familiencontent, ja, als Familienvater ist das so. Und da sehe ich aber auch einige, wo ich finde, die machen das sehr gut. Also die das ganz explizit auf ihre, also die Darstellung ihrer Kinder auch verzichten und es trotzdem ganz guten Content machen, wie ich finde. Ist zwar immer noch die Frage, weil man ja vielleicht dann schon Menschen aus dem Umfeld schon wissen, dass es diese Kinder gibt, aber man sieht sie halt nicht, also gar nicht. Man wird nur darüber geredet, wie es heute mit den Kindern oder so war. Also lehnen Sie das Konzept, ich frage mal ein bisschen überspitzt, das Sharenting, des Familieninfluencens ganz ab oder sagen Sie, es gibt auch eine gute Form, das zu machen, wenn man auf die Darstellung von Kindern und Jugendlichen verzichtet. Genau. Ach so, klar, bitteschön, Frau Slavik.
Das schließt jetzt an sozusagen beide Vorreden auch an, weil mich würde auch wirklich dieses Spannungsverhältnis noch mal interessieren, was insbesondere auch die Kollegin Gohlke gerade ansprach. Jetzt jenseits des Schutzgedankens, wie können, also gibt es positive Möglichkeiten für Kinder, präsent zu sein, selbstbestimmt im digitalen Raum? Und also wo sehen Sie, wo ziehen Sie da die Grenze und wie würden Sie sich positionieren? Also sagen Sie, das Missbrauchspotenzial ist so groß, dass Sie da eher plädieren würden für gar keine Präsenz und Sichtbarkeit? Oder sehen Sie schon auch Möglichkeiten für Kinder, präsent im sozialen Netzwerken zu sein, auf eine selbstbestimmte Art und Weise? Das würde mich auch sehr interessieren.
Und Herr Reichert, bitte.
Ja, dass ich an dieser eben auch beschriebenen Ambivalenz hänge, habe ich ja gerade schon deutlich gemacht. Ich hänge aber auch noch ganz stumpf an dem Begriff Kindeswohlgefährdung. Also es ist ein definierter Begriff. Und wenn wir von der Kindeswohlgefährdung sprechen, dann springt das staatliche Wächteramt ein und dementsprechend dann das Jugendamt. Und wenn wir der Logik folgen, es ist eine Kindeswohlgefährdung, heißt es letztendlich die Verpflichtung des Staates und des Jugendamtes, tätig zu werden. Haben Sie alle vier diesen Punkt mal mit Jugendämtern besprochen? Also hängt es daran, dass die überhaupt nicht davon Kenntnis erlangen? Stelle ich mir irgendwie aber auch schwierig vor, wenn Kinderinfluencer massive Reichweite haben, dann werden da ja auch Leute aus dem Jugendamt drunter sein. Haben wir da in den behördlichen Strukturen Probleme, an die wir vielleicht auch ran müssen? Oder ist Ihnen bekannt, dass es in den Jugendämtern einfach vielleicht eine andere fachliche Einschätzung zu der Frage, ist es eine Kindeswohlgefährdung, gibt? Weil da kann man natürlich auch immer in jedem Einzelfall vortrefflich drüber streiten.
So, mein Verfahrensvorschlag wäre jetzt, dass Sie alle vier nochmal die Gelegenheit bekommen, die Fragen zu beantworten und alles das, was Sie sonst noch zu dem Thema sagen wollten, jetzt sagen. Also, dass wir eine Abschlussrunde machen. Und genau, wir haben vorhin mit Herrn Ostwinkel aufgehört, deswegen fangen wir jetzt mal mit ihm an. Bitte schön, Sie haben zuerst das Wort.
Vielen Dank. Zuallererst ganz am Anfang war irgendwie auch der Schutzbereich der Kinder auch Thema. Und da würde ich schon nochmal gern anknüpfen auf den Artikel 16 der UN-Kinderrechtskonvention, die im Wortlaut ja gilt: Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre oder seines Rufes ausgesetzt werden. So, Eingriffe in das Privatleben hat man einfach, wenn man im Kinderzimmer videografiert, fotografiert, da haben wir das schon. Und wir haben hier tatsächlich ein starkes Gesetz, worauf man sehr, sehr viel begründen kann. Wir brauchen eine Änderung im Jugendarbeitsschutzgesetz. Das war die erste Frage, glaube ich. Hier brauchen wir tatsächlich eine Konkretisierung für Kinderinfluencer, dass es einfach tatsächlich auch den Antrag braucht beim Jugendamt, darf ich das machen oder darf ich es nicht? Dann kann es natürlich noch zusätzlich kommen zu einer psychologischen Begutachtung des Kindes. Ist es überhaupt, wie wir schon besprochen haben, fähig oder hat es die Fähigkeiten, dem ganzen Druck überhaupt standzuhalten? Das wäre das eine. Sharenting ohne Kinder, wie Sie angesprochen haben, Herr Hose, wäre natürlich das Beste. Ja, Sharenting ohne Kinder geht auch. Ich habe hier tatsächlich den Schneeanzug für mein Kind probiert. Das ist toll, das funktioniert. Dieses Spielzeug funktioniert, das geht sofort kaputt oder wie auch immer. Also das wäre tatsächlich auch der Schutz des Kindes. Und wir stellen immer wieder die Interessen der Eltern im direkten Vergleich zu den Kindesinteressen. Also tatsächlich, das Kindesinteresse ist ein Schutz, nicht kommerzialisiert zu werden, ein Schutz der Bilder. Es kann selber das noch nicht entscheiden. Mit 10 Jahren auch noch nicht und vielleicht auch mit 14 Jahren noch nicht. Sieht überhaupt noch nicht die Reichweite. Ja? Und vor allem bei kleinen Kindern haben die überhaupt noch nicht die Fähigkeit, das einzuschätzen. Und da müssen wir tatsächlich sagen, die Kommerzialisierung oder der Verdienst der Eltern muss im Hintergrund stehen. Das Kind muss einfach geschützt werden. Keine Fotos. Wenn wir uns die Zahlen anschauen von Pädokriminellen im Netz, was damit gemacht werden kann, welche Daten das abgegriffen werden von den großen Datenkraken von Google, Meta und Co. Wir wissen überhaupt nicht, inwieweit das die Kinder schädigt in 10 oder 15 Jahren. Von dem her muss der Schutz an erster Stelle stehen, keine Fotos, keine Videos der Kinder im Netz. Und das Letzte war dann, genau, wäre vielleicht tatsächlich sinnvoll, genauso wie in anderen Bereichen, Tabakkonsum, Alkoholkonsum, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, dass Social Media ab 16 zum Beispiel erst erlaubt ist. Ab dem Zeitpunkt, wo der Jugendliche selber entscheiden kann, welche Daten gibt er preis. Natürlich zuvor mit der Medienkompetenz, die in den Schulen vielleicht unterrichtet wird, als Fach wäre auch perfekt. Man soll ja mit dem arbeiten, aber man soll natürlich auch bei der Preisgabe seiner Daten die Konsequenzen im Auge behalten.
Und wenn ich noch ergänzen darf, die Frage nach den Erfahrungen mit den Jugendämtern, die kam noch, also ob die Jugendämter einfach nicht wissen, dass sie tätig werden sollten oder ob es da rechtliche Hürden gibt, ob die einfach überlastet sind, die Frage war noch.
Wir jetzt bei uns im Bereich in Kriminalpolizei München oder ich jetzt selber in dem Bereich arbeite sehr, sehr viel mit dem Jugendschutz, mit den Jugendämtern zusammen. Wir halten da auch viele Vorträge, arbeiten da wirklich Hand in Hand mit verschiedenen, auch privaten Organisationen. Also die Vernetzung ist hier, wie es zuvor auch angesprochen worden ist, ob das vielleicht besser sein könnte, ist eigentlich schon extrem gut ausgebaut. Jeder ist interessiert daran, dass die Kinder tatsächlich geschützt werden, in welchen Bereichen auch immer. Die Jugendämter haben es teilweise noch nicht einmal tatsächlich auf dem Schirm oder auch die Ressourcen einfach nicht im Personal, dass es das auch noch abarbeiten kann. Wir haben viele Fälle von Gewalt in der Familie und dergleichen und tatsächlich kommt da eher ein Stöhnen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendamt, wenn das auch noch auf sie zurollen würde, dass es hier vielleicht Ermittlungen oder Verfahren, Bußgeldverfahren in dem Bereich noch kommen würde. Also es fehlt tatsächlich an Ressourcen, an Man- und Woman-Power.
Das geht uns hier nicht so, zumindest was die Frauenpower betrifft. Deswegen Frau Pohler, bitteschön. Ja.
Dankeschön. Ich versuche auch alles zu adressieren. Die erste Frage war ja auch, wie wir Beteiligungsrechte praktisch und rechtlich an der Stelle stärken können. Ganz wichtig ist natürlich, und ich glaube, das habe ich vorhin auch schon mal deutlich gemacht, dass wir die Beteiligungsrechte von Kindern an der Stelle natürlich auch gesetzlich normieren müssen. Und da wäre beispielsweise, wenn wir uns vorstellen, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz den Anwendungsbereich erweitert, auch eine Möglichkeit, dort anzusetzen. Also wir haben auch die Möglichkeit beispielsweise, auch wenn ich, das will ich nochmal einschieben, keine Juristin bin, auch da hier eine extra Rechtsverordnung zum Beispiel zu erlassen und dort auch sowas mit einzufügen, weil eben das fraglich ist, ob die Eltern sich an der Stelle wirklich selbst die Einwilligung auch erteilen können. Und dann greifen die ganzen Sachen mit Ergänzungspfleger und mit Doppeleinwilligungsnotwendigkeit sozusagen, wenn die Kinder einsichtsfähig sind. Ich möchte gerne noch mal so ein bisschen auch die Frage, das ging ja auch von Frau Slavik in die Richtung, warum sollten eigentlich Kinder überhaupt auf Social Media sichtbar sein? Es geht ja hier um, das ist ganz unstrittig, um Schutz, es geht um ganz klare wirtschaftliche Interessen, aber es geht auch um ganz viel mehr. Es geht nämlich auch um Teilhabe, um Mitbestimmung und um kreative Entfaltung. Und Kinder haben ein Recht darauf, gehört und sichtbar zu sein und auch im digitalen Raum. Und ob uns das gefällt oder nicht, aber die digitalen Räume sind heute auch einfach Lebensräume der Kinder. Und dort drücken sie sich aus. Das machen sie jetzt schon. Sie vertreten dort eigene Anliegen. Sie sind gesellschaftlich sichtbar. Und da geht es ganz viel auch um Engagement von jungen Menschen und um Empowerment und um die Chance, auch eigene Themen, eigene Anliegen, eigene Perspektiven mit in die Gesellschaft einzubringen, weil Social Media ist nun mal ein gesellschaftlicher Raum auch. Und vielleicht einfach nur mal als Beispiel, wir haben eine Greta Thunberg und ich möchte gar nicht jetzt bewerten, was sie inhaltlich macht, aber wir müssen einfach auch tatsächlich sagen, dass sie über Social Media zu einer Stimme von einer ganzen Generation wurde und dass sie eine ganze Generation auch politisiert hat und dass genau Social Media ihr diese Möglichkeit gegeben hat und dass diese Räume der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe einfach auch für junge Menschen offen stehen müssen. Und so ein pauschales Verbot würde sozusagen auch junge Menschen natürlich unsichtbar machen und auch ihre Rechte auf Mitbestimmung und auf Beteiligung einschränken. Und man muss aber auch sagen, gleichzeitig heißt Beteiligung natürlich auch nicht Anarchie, sondern das kann auch eine geregelte, geprüfte und sichere Mitwirkung sein. Und deswegen plädieren wir an der Stelle immer für eine Sichtbarkeit mit Schutz, also durch beispielsweise Einwilligungsstufen, durch die Treuhandkonten oder eben auch eine behördliche Aufsicht. Und wir wissen auch gleichzeitig, dass solche Totalverbote oder Komplettverbote, die sind einfach kaum kontrollierbar. Und dann haben wir wieder ein Durchsetzungsproblem sozusagen. Wir haben mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz eigentlich ein bewährtes System. Jetzt mal ganz unabhängig von Social Media oder nicht. Wir haben damit eigentlich ein bewährtes System. Das ist akzeptiert, das funktioniert für Film und Fernsehen. Da ist eine behördliche Aufsicht da, wir haben klare Grenzen. Und wenn wir jetzt da Social Media von ausnehmen würden, wäre erstmal die Frage, was würde das eigentlich für andere Medienformate natürlich bedeuten? Und gleichzeitig möchte man natürlich, so viele Kinderrechtsverletzungen auch an der Stelle stattfinden, man möchte natürlich trotzdem nicht die Eltern unter so einen Generalverdacht stellen und kriminalisieren sozusagen. Ne? Gleichzeitig natürlich trotzdem ganz klar Grenzen aufzeigen. Und deswegen aus unserer Sicht immer die bessere Alternative als so ein Verbot und nur der Fokus auf den Schutz, sozusagen das zu öffnen. Ne? Kinder haben nicht nur Schutzrechte, sondern auch Förder- und Teilhaberechte und so ein geregeltes Ausnahmerecht mit kinderschutzorientierten Bedingungen. Das wäre eigentlich aus unserer Sicht kinderrechtlich die Lösung. Also da tatsächlich auch dann diese Einwilligungsstufen, diese unabhängige Prüfungen, die Treuhandkonten und diese behördliche Genehmigung. Das ist aus unserer Sicht sozusagen das Ausnahmerecht mit einer kinderschutzorientierten oder mit kinderschutzorientierten Bedingungen. Das sozusagen nochmal zu dem Punkt. Jetzt überlege ich gerade noch.
Warten Sie ganz kurz. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch zu. Der Ostwinkel wollte, glaube ich, dazu nochmal was sagen. Ah, ja. Ich weise aber darauf hin, dass wir heute nicht über Social Media Verbot ab 16 diskutieren. Aber trotzdem machen Sie den Punkt noch kurz und dann kann Frau Pohle nochmal ansetzen. Bitte schön.
Genau, da möchte ich auch nochmal angreifen, weil die Diskussion immer sehr, sehr groß ist zwischen den Behörden, auch zwischen der Strafverfolgung teilweise und natürlich auch zu Medienpädagogen und Co. Also das haben wir auch mit verschiedenen Einrichtungen und JFF und so weiter, wie es nicht alle heißen, haben wir immer wieder die gleichen Diskussionen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die sozialen Netzwerke vom Algorithmus her wirklich so bestimmt sind, dass man süchtig wird. Das ist Fakt, das ist bewiesen, das weiß man. Und bei den Zahlen, wenn man jetzt nur bei den Jugendlichen und Kindern alleine in Deutschland schaut, süchtig nach sozialen Netzwerken, sind wir derzeit bei ungefähr ca. 300.000, die süchtig sind nach sozialen Netzwerken, dann muss ich das fast hinten anstellen, was es für tolle Sachen gibt. Das kann ich ab 14 vielleicht auch machen oder ab 16, wie das dann immer aussieht. Aber zumindest bin ich nicht ab 10 Jahren vielleicht auf TikTok, Instagram und werde sofort süchtig gemacht. Die Frage ist nie, ob man süchtig wird, sondern wann. Und da kann man tatsächlich schon vielleicht mit der gesetzlichen Regelung, vielleicht eingeschränkt ab 14, volle Nutzung dann ab 16, auf sowas vielleicht. Ich sehe das schon auch, dass es tolle Möglichkeiten für die Jugend bietet, aber auch die Gefahren müssen wir tatsächlich im Vordergrund behalten. Süchtige Kinder und Jugendliche, die derzeit aufgrund verschiedenster Gründe nicht oder nur teilweise therapiert werden können und somit erkrankt bleiben.
Okay. Vielen Dank. Ich glaube, wie gesagt, Social Media Verbot ab 16 werden wir noch mannigfaltig diskutieren. Aber jetzt bleiben wir mal bei unserem Thema. Frau Pohle, bitte.
Genau, ich habe noch mir aufgeschrieben, die Frage nach den Jugendämtern und Erfahrungen mit Jugendämtern. Auch wir haben schon mit Jugendämtern gesprochen und ganz unterschiedliche Erfahrungen gespiegelt bekommen. Also wir kennen Fälle von Jugendämtern, die tatsächlich sich sehr intensiv mit Einzelfällen auseinandergesetzt haben, die auch ganz konkrete Auflagen für Familien erteilt haben, dass bestimmte Zeiten eingehalten werden müssen, dass bestimmte Bilder wie beispielsweise in der Badewanne nicht gezeigt werden dürfen. Das haben wir als Erfahrung, da sind Jugendämter auf dem Weg und das ist auch schon tatsächlich 7 oder 8 Jahre her, dieser Fall, über den ich jetzt gerade spreche. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder Gespräche geführt, in denen einfach deutlich geworden ist, dass die sind ja darauf angewiesen, dass jemand sie darauf hinweist. Das heißt, dass eine Kindeswohlgefährdung angezeigt wird oder dass sie irgendjemand hinweist darauf. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der an vielen Stellen nicht passiert. Und dann haben wir natürlich auf Social Media auch keine Impressumspflicht. Dann ist auch immer unklar, welches Jugendamt ist eigentlich zuständig. Tatsächlich, eine Kollegin von mir hat es vor ein paar Jahren im Interview mal gesagt, und es trifft immer noch zu, dass die Behörden hier an vielen Stellen immer noch in einem digitalen Tiefschlaf sind. Die sind einfach tatsächlich auf diese Fälle nicht vorbereitet, jedenfalls nicht flächendeckend. Es gibt einzelne Jugendämter, die haben damit Erfahrung. Wir waren letztes Jahr auf einer Veranstaltung in Hannover, und da war aber eine Kollegin aus Hamburg da, die hatten Erfahrung damit, aber das ist bei weitem nicht flächendeckend. Und das ist ein Ressourcenproblem und das ist natürlich auch ein Kompetenzproblem, was eigentlich angegangen werden müsste.
Frau Lehmkämper.
Genau, es gab ja von Ihrer Seite aus die Frage nach der Legalisierung bzw. Legitimität in Bezug auf die Treuhandfonds. Ich gehe da grundsätzlich tatsächlich sogar mit Ihnen mit. Mir ging es bei meiner Ergänzung nur darum, nochmal aufzuzeigen, wie dreist und egoistisch Eltern sein können und wie nötig es ist, die Entscheidungsfähigkeit der Eltern zu hinterfragen in diesem Thema. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Ich als Mutter kann es nämlich auch nicht nachvollziehen. Aber es ist leider so. Ich sehe es jeden Tag. Und dann haben Sie erwähnt, dass Sie auch Family-Influencer gesehen haben, bei denen Sie sagen, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das ist vielleicht nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Ich muss trotzdem sagen, dass ich auch aus Sicht einer stolzen Mama mein Kind niemals im Internet posten würde, auch wenn ich oder Sie das noch, wer weiß, wie vernünftig finden. Weil ich habe auch ganz oft schon die Kommentare gehört von wegen, ja, ist ja angezogen, zeige ich ja nicht beim Schwimmen in der Badewanne. Ich habe gesehen, dass es Kategorien gibt, vor allem auf Dark-Webseiten, die nennen sich No Nudes, Kinder im Alltag. Da ist es völlig egal, wie vernünftig Sie oder ich diese Bilder finden. Es wird trotzdem Menschen geben, die diese Bilder nicht süß oder vernünftig, sondern geil finden. Und ich meine geil dann auch genau in dem Bezug. Genau.
Vielleicht darf ich meine Frage präzisieren, dann habe ich mich ganz schlecht ausgedrückt. Ich meinte, wenn Influencer auf die Darstellung von Kindern und Jugendlichen verzichten, das gibt es ja auch, also dass sie ihre Kinder gar nicht zeigen, sondern einfach nur, wie es auch gerade von Herrn Ostwinge gesagt wird, erzählen. Also ich meinte das immer nur darauf gemünzt, dass wir überhaupt keine Darstellung haben, ob Sie sowas für okay finden. Ich bin mir mit Ihnen vollkommen einig, dass egal welche Darstellung, bildliche Darstellung, schwierig ist. Aber wäre das ein Weg, um die Frage noch mal zu präzisieren, indirekt nur über die Kinder zu sprechen, ohne dass sie zu sehen sind?
Ja, okay, dann habe ich es verstanden. Dann entschuldige ich mich dafür, dass ich Sie missverstanden habe. Da bin ich tatsächlich ein bisschen entspannter. Also natürlich ist es in Ordnung, auf Social Media über sein Mom-Life, Dad-Life, was weiß ich, zu erzählen. Das mache ich auch, also nicht so häufig, weil das einfach nicht der Hauptteil meines Contents auf Social Media ist. Ich finde trotzdem, man sollte dann verantwortungsbewusst damit umgehen. Ne? Also wenn ich jetzt zwar mein Kind nicht zeige, aber trotzdem ist der Wohnort sichtbar, der Name, das Alter, sämtliche Diagnosen, ist es meiner Meinung nach auch wieder schwierig. Aber ansonsten kann man natürlich davon sprechen, also von der Elternschaft oder von dem Kind natürlich.
Ansonsten waren Sie durch, ja? Dann Frau Flieder zum Abschluss, bitteschön.
Ja, ich wollte mich zuerst mal bei euch anderen dreien bedanken, weil ich sitze hier und möchte eigentlich nur applaudieren, weil ich da so zustimmen kann bei jedem Satz. Ich würde mich auch dir anschließen im Hinblick auf, man kann natürlich über Elternschaft sprechen, aber auch da, es reicht nicht, das Kind irgendwie zu verpixeln oder das Kind nicht zu zeigen, wenn man trotzdem intime Details erfährt. Auch da habe ich dutzende Beispiele, dass irgendwelche Influencerinnen so Körbe für die Periode angepriesen haben mit, meine Tochter hat jetzt gerade ihre erste Periode bekommen mit 12, was halt auch keinem was angeht. Dann hilft es auch nicht, wenn das Kind halt nicht in dem Slide zu sehen ist. Dann zu dem Thema, dass man vielleicht Anreize schaffen könnte, wenn man die Kinder erst, also wenn man dieses Einwilligungskonzept hat. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man ein Verbot hätte für Kinder unter 7 Jahren, dann wäre das Influencer-Business in dem Sinne, wie es das jetzt gibt, tot. Weil das sind die Kinder, die gut klicken, das sind diese Schwangerschaftscontent, die ersten Babyjahre, wenn die klein und süß sind. Und wenn man die erst danach zeigen dürfte, dann wäre halt ein total großer Anreiz schon mal weg für die Kinder. Und dann, was ja auch Sophie Pohle gesagt hat, dann wäre es ja auch so, dass man die Kinder zumindest mit einbeziehen könnte. Zu dem Fall mit dem Jugendamt habe ich auch tatsächlich Erfahrung. Ich weiß tatsächlich, dass ganz viele Follower von mir Beispiele nehmen und die ans Jugendamt melden. Man hört natürlich immer nicht davon, was davon geworden ist, aus Datenschutzgründen. Das ist ja auch richtig so. Was aber auch ein Problem ist, dass mich ganz oft Leute fragen, ja, wo kann ich das denn jetzt melden? Also wo muss ich jetzt hin? Muss ich zu den Landesmedienanstalten? Muss ich zum Deutschen Werberat? Muss ich an das Jugendamt gehen? Und dann auch bei dem ganzen Thema Kindeswohlgefährdung, man kann das gar nicht so runterbrechen. Ich meine, wir haben im Gutachten ja auch einige Beispiele von speziellen Bildern, aber oft, habe ich ja auch schon gesagt, oft ist es so diese Gemengelage von den Informationen, die man hat. Dann habe ich vielleicht eine Influencerin, die Kinder erkenne ich sogar auf der Straße, weil die in Hamburg wohnt, die hat noch nie Nacktbilder gezeigt, aber ich kann trotzdem hingehen. Ich kann sagen, oh Lotta, du hast doch gestern deinen Geburtstag gefeiert, das war ja richtig schön mit deinem neuen Pferdeposter und dein Zimmer sieht richtig toll aus. Tut mir leid, dass du letztes Jahr an deinem Geburtstag Magen-Darm hattest und deine Einschulung war ja auch nicht so schön. Das hat dein Bruder ja auch gar nicht so cool gefunden, dass er keine Geschenke bekommen hat. Und das sind nur so, man kann anhand dessen schon die Kinder erkennen. Das ist wirklich so bitter, was da passiert. Und wenn man das alles aufschreiben würde für ein Jugendamt, da kommt ja auch keiner mehr hinterher. So.
Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Man kann das gar nicht oft genug sagen, weil Frau Flieder, Sie haben das vorhin schon so schön gesagt, vielleicht ist es tatsächlich so, dass Sie ein bisschen früh dran sind. So sind manchmal politische Debatten. Jetzt ist es aber Zeit. Ja, es ist jetzt Zeit, etwas zu tun. Die Kinderkommission ist nicht der Ort, um jetzt zu entscheiden, welches Gesetz oder welche Norm wir ändern müssen und so. Aber wir sind der Ort, um die Stimme der Kinder und Jugendlichen zu sein und zu sagen, liebe Verantwortungsträger in der Regierung, liebe Mitglieder unserer Fraktion, wir müssen da jetzt mal hinschauen. Natürlich auch liebe Jugendämter, liebe Polizei, liebe Landesmedienanstalten, liebe Gesellschaft, liebe Eltern. Also jetzt ist jetzt, Sie haben das vorhin auch schon gesagt an der einen oder anderen Stelle, nur Gesetze und nur Rechtsnormen können das Problem auch nicht lösen. Es braucht da viel mehr, aber unseren Teil werden wir tun. Das ist ja schon gesagt worden, das will ich zum Abschluss des öffentlichen Teils sagen. Wir werden uns jetzt natürlich überlegen, wie wir als Kinderkommission damit umgehen und dann das Ganze der Weisheit der Regierung und des Parlaments überlassen. Aber so wie Sie versprochen haben, an dem Thema dran zu bleiben, Frau Pohle, werden wir das auch tun. Ich glaube, da kann ich für alle Mitglieder, die heute anwesend sind, sprechen. Ich danke Ihnen herzlich und beende damit den öffentlichen Teil unserer Sitzung und wünsche allen einen schönen Abend.